dem habe ich, glaube ich, mein Leben als Musiker zu verdanken, tatsächlich, diesen Tag. Der beste Song, den ich jemals geschrieben habe, ist, ich glaube, ich hätte mich auch in diesem Ballonherz-Hype etwas verlieren können. Das ist der Moment der Unsicherheit gewesen, als ich es geteilt habe mit der Öffentlichkeit und einen riesen Backlash bekommen habe. Das Feedback von der Rap-Szene war ja vernichtend. Das Lustige war, dass ich kein Songwriter sein wollte. Bin mir sicher, dass einfach die Vermarktung des Produkts mittlerweile wichtiger ist als das Produkt. Ich glaube, dass das relativ stellvertretend ist für ein Konsumverhalten, dem die Kultur egal ist. Weil das Allerschlimmste, und das weiß ich jetzt mit einer gewissen Erfahrung in diesem Business, das Allerschlimmste ist, wenn du egal bist.
Starte rein.
Sehr gerne.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BCC-Podcast, dem Culture-Podcast. Wir wagen in diesem Podcast immer einen Deep Dive in die fröhlichen Subkulturen zwischen Mode, Musik, Sport, Lifestyle und Entertainment und beantworten gemeinsam mit unseren Gästen die Frage, was bedeutet Culture für dich? Mein Name ist Amadeus Thüner und unser heutiger Gast ist bereits seit über 15 Jahren in der Musikindustrie unterwegs. Als Olsen Ruff gestartet, hat er dann mit Olsen ein eigenes Album auf Platz 5 der deutschen Albumcharts geparkt und sich währenddessen danach und davor als Singer-Songwriter für unter anderem Casper, Vincent Weiss, Katja Krasavice oder auch Jürgen Drees verdingt und ihn sicherlich und wahrscheinlich zu noch besseren Songs verholfen. 15 Jahre Musikindustrie bedeutet aber eben auch 15 Jahre Veränderung, wo früher vielleicht das Juice-Cover und das große Konzert auf dem Splash so das Maß aller Dinge waren, hat sich das heute ein bisschen gewandelt Richtung TikTok-Views und einer stärkeren Selbstvermarktung. Wie schafft man es in diesem Unternehmen, dieser Industrie überhaupt Fuß zu fassen? Wie schafft man 2026 einen erfolgreichen Song zu veröffentlichen? Und was ist neben der Musik Industrie eigentlich aus der Musikkultur geworden? Darüber möchte ich heute sprechen, und zwar mit Olsen. Und daher, Olsen, welcome to the show.
Hey, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Wenn du dich zurückerinnerst, jetzt über all diese Jahre, was würdest du sagen, ist der beste Song, den du jemals geschrieben hast?
Da habe ich eine Antwort parat tatsächlich, weil ich das letztes Mal schon mal gefragt wurde. Ich glaube, der beste Song, den ich jemals geschrieben habe, ist eins noch. Ein Song von meiner EP Hier deine Blumen, weil er aus einer unglaublichen Dringlichkeit und aus einer ganz großen Authentizität heraus entstanden ist in meinem Schlafzimmer nach einer durchgefeierten Nacht. Und ich glaube, dass ich da meine größte Stärke, das Storytelling in Songs sehr gut zeigen konnte, und ich habe auch unglaublich viel Feedback zu dem Song bekommen.
Nimm uns kurz mit, worum geht's in dem Song genau?
Also die Hier deine Blumen-EP ist eine EP, die ich nach einer sehr dollen Trennung geschrieben habe, und die Songtitel sind nach den Tagen nach der Trennung benannt. Also der erste Song heißt Spinnst du, in Klammern 5 Tage danach und so weiter, 8 Tage danach und so. Und ich habe die EP damals bei Columbia rausgebracht und habe das dort einem A&R gezeigt und habe ihm die Geschichte zu dieser EP erzählt, und er meinte, die Songs sind gut, aber die EP ist nur krass, wenn man die Geschichte kennt. Schreib einen Song, wo du alles erzählst. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe diesen Song geschrieben, und der ist wirklich weit entfernt von einem kommerziellen Erfolg oder überhaupt von einem kommerziell geschriebenen Song, aber er ist, glaube ich, trotzdem sehr gut.
Wie lange hat es gebraucht, diesen Song zu kreieren? Ist es eine Geschichte, wo du dich hingesetzt hast und gesagt hast, okay, ich weiß es direkt, es geht aufs Blatt, fertig, aus? Oder ist es eine Sache, wo du sehr lange dran rumgedoktert hast?
Das ist so rausgeflossen. Also ich habe tatsächlich in der Zeit immer in meinem Schlafzimmer Songs gemacht, weil mein bester Freund Philipp aus der Heimat, er hat auf meinem Sofa geschlafen, weil es so um mich stand, dass man mich nicht alleine lassen konnte. Und der hat im Nebenzimmer irgendwelche International Business Calls geführt, und ich bin feiern gegangen, und wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich 3 Stunden geschlafen und habe mich dann vom Bett an den Schreibtisch gerollt und habe da wirklich, und das habe ich sonst noch nie gemacht, einfach auf Aufnahme gedrückt und habe diesen Piano-Loop, der 10 Minuten ging oder so, einfach durchlaufen lassen. Und ich habe nicht geschrieben, sondern es ist einfach rausgekommen. Ich habe einfach die Geschichte erzählt.
Wenn du ihn mit deinem allerersten Song vergleichst, was hat sich in der Zeit verändert?
Puh, da ist die Frage, was war mein allererster Song? Also ich kann mich erinnern an meinen allerersten Text, den ich mit 13 Jahren geschrieben habe, weil meine Eltern mir irgendwas verboten haben und ich nicht wusste, wohin mit diesem Ärger, weil gegen sie war ich natürlich machtlos mit meinen 13 Jahren und ich musste das irgendwie kanalisieren.
Du hast einen Diss-Track geschrieben.
Ich habe einen Diss-Track geschrieben. Mutter, lass mich ohne Helm Fahrrad fahren. Nein, aber lustigerweise, wenn man jetzt sagt, das war der erste Song, das war der erste Text, hat sich überhaupt nichts geändert, weil beides aus so einer Emotion heraus entstanden ist und man das genutzt hat als Möglichkeit, irgendwie mit seinen Gefühlen umzugehen. Und dann natürlich, als es darum ging, man nimmt Songs auf, man überlegt auch mal, wie eine Songstruktur aussieht, dann war das natürlich dann auf einmal wieder was, ein ganz anderes Handwerk. Aber insofern würde ich sagen, um den Kreis zu schließen, es hat sich gar nicht viel verändert eigentlich.
Wie speziell ist Rap im Vergleich zu anderen Musikrichtungen, mit denen du dich ja durchaus auch beschäftigt hast, ob jetzt theoretisch oder auch tatsächlich in der Umsetzbarkeit? Ist Rap total einfach im Sinne von 16er Hook, 16er Hook, 16er Hook so mäßig? Oder ist es dann doch komplizierter, weil man eben diese Reimschemata hat, Pattern, auf die man achten muss? Hol uns mal ein bisschen rein, so in das Wissenschaftliche dahinter.
Es kommt darauf an, was man will. Wenn du mir deine Leidensgeschichte oder eine ganz schöne Geschichte erzählst und sagst, ich möchte daraus einen Song machen, ist Rap wahrscheinlich die einfachere Musikrichtung, weil wir ganz viel Platz haben, ganz viel zu erzählen. Wir können auf 2,5, 3 Minuten können wir so viele Informationen unterbringen, alleine aufgrund dieser Vortragsweise. Und wenn du sagst, ich würde das gerne in einem Popsong machen, dann haben wir einfach weniger Silben zur Verfügung, weniger Worte zur Verfügung, weil wir dort viel mehr auf Melodien achten müssen. Und wenn du aber zum Beispiel sagst, ey, ich will einfach gerne einen Song machen heute, ich habe aber nicht so richtig ein Thema, außer Sofas.
Klassiker.
Dann wird es schwierig, diesen Song als Rap-Song zu schreiben, weil ich wenig Material habe, mit dem ich arbeiten kann. Wenn wir aber einfach einen lustigen Popsong über Sofas machen, dann schreibe ich den dir in 5 Minuten runter und wir haben alle eine gute Zeit.
Mit einer guten Melodie, die es dann wahrscheinlich am Ende des Tages ausmacht, ist dann weniger das Thema wahrscheinlich. Ne? Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Als du in der Nähe von Düsseldorf groß geworden bist und dann irgendwann nach dem ersten Diss-Track gegen deine Eltern festgestellt, das könnte ein guter Kanal sein, um mich auszudrücken. Wann kam der Gedanke, Musik ernster zu nehmen oder auch ernsthafter zu betreiben, beziehungsweise jetzt ein bisschen sehr plakativ, aber wann hast du dir überlegt, Rapper werden zu wollen?
Das war, glaube ich, ein fließender Prozess. Ich habe einfach sowas noch nie gefühlt in meinem jungen Leben, wie diese Faszination für Rapmusik, und es war natürlich auch total gut für mich, dass ich in meiner jugendlichen Rebellion irgendwie so ein Sprachrohr hatte, und es stand gar nicht zur Debatte, werde ich Rapper oder nicht. Es stand eher jeden Tag zur Debatte, gehe ich Fußball spielen, gehe ich Skateboard fahren, spiele ich PlayStation oder schreibe ich einfach einen Rap-Song nach dem anderen. Und ich habe mich immer für den Rap-Song entschieden. Und auf einmal sind 1, 2, 3 Jahre vergangen, wo ich Sommer damit verbracht habe, in der Abstellkammer meines besten Kumpels, Philipp übrigens.
So schließe ich den Kreis.
In seiner ersten eigenen Wohnung. Rap-Songs aufzunehmen bei 30 Grad und fast zu kollabieren in dieser Bude, während alle anderen am Caster See lagen. Und dann stand gar nicht mehr zur Debatte, werde ich das nicht, sondern es ist auf einmal meine Persönlichkeit und mein tägliches Tun geworden. Und davon bin ich irgendwie bis heute nicht abgewichen.
Gab es so Trainingseinheiten für dich?
Rap-Trainingseinheiten? Mhm. Na, es gab halt, wir haben uns getroffen und haben 8 Stunden lang durchgefreestylt. Wir haben uns jeden Tag getroffen und haben uns unsere neuen Strophen gezeigt, die wir geschrieben haben. Und wenn da 8 Leute saßen, war für mich ganz normal, ich werde der Beste hier sein. Und wenn ich gemerkt habe, oh, einer ist krass, dann gehe ich nach Hause, schreibe eine neue Strophe, wir treffen uns das nächste Mal und ich will es alle große Augen machen, dass ich der Krasseste bin.
Das war der Gedanke mit dem Thema Trainingseinheit, weil es ja immer diesen Competition-Gedanken auch hat, zu schauen, wer kann was, wo, an welchem Punkt stehe ich, wo muss ich vielleicht besser werden, wo sind die Skills, wo habe ich noch keine, wie hat sich das entwickelt. Das ist auf jeden Fall dieser spannende Werdelauf oder Werdegang, den man dann ja einmal durchmacht. Trotzdem bist du ja irgendwann an diesem Punkt geraten, wo viele dann die Abzweigung nehmen und sagen, ja, das hat jetzt Spaß gemacht und ich bin auch vielleicht mal aufgetreten oder habe was veröffentlicht. Wir sprechen dann ja auch über ein Zeitalter, in dem man schon Sachen ins Internet bringen konnte, die dann aber gesagt haben, ja, das passt dann jetzt. Ich gehe jetzt in Anführungsstrichen einen normalen Job nach. Du hast dich trotzdem entschlossen, weiterzumachen.
Ich habe mich dazu entschlossen. Ich glaube, dass viele den Plan B auch wählen, weil sie vielleicht finanziell sich absichern müssen. Und ich wusste immer, also ich komme jetzt nicht aus reichem Elternhaus, aber ich wusste immer, ich kann immer zurück dahin, wenn was schief geht. Und da muss ich schon sagen, das ist auch ein Privileg, was man mit einbeziehen muss in diese. Man kann natürlich das romantisch erzählen und sagen, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ja, aber ich wusste, ich fall auch weich. Ich wusste, ich kann immer wieder in mein Kinderzimmer einziehen. Ich wusste, ich kann immer einen Kühlschrank aufmachen. Und deswegen will ich jetzt gar nicht so sagen, ja, Mann, ich habe es durchgezogen, die alle anderen nicht. Aber dieser Hunger, der hat schon einfach nie aufgehört bei mir. Ich habe gemerkt, irgendwann haben Leute um mich rum dann ihre Prioritäten verändert. Aber es war auch ehrlicherweise so, dass alle von Anfang an gesagt haben, du wirst der sein von uns, der es schafft, in Anführungszeichen. Und dann so, zieh uns mit hoch, Zwinker-Smiley. Und diesen Ruf habe ich mir, relativ schnell erarbeitet, was lustig war, weil ich war der Jüngste von allen. Also ich war 14, 15 und die waren alle 18, 19, 20, mit denen ich das gemacht habe. Und irgendwie, was ich mir da selbst erarbeitet und die mir auferlegt haben, diesen Ruf, den wollte ich dann auch erfüllen. Dann war ich so, ja, okay, ich werde der sein. Ich werde der sein, der es schafft.
Ein paar Jahre später, Umzug nach Berlin und dann ja auch so ein bisschen schon das Gefühl für, ja, vielleicht könnte das ja tatsächlich klappen, denn du hast bei Universal den Major gesigned. Wie hast du diese Zeit erlebt? War es tatsächlich dieses Momentum von, jetzt kreiere ich etwas und das wird es werden? Oder war da auch viel Selbstzweifel mit bei?
Na, Selbstzweifel spielen jeden Tag eine Rolle. Also auch heute noch ist es so, ich glaube, wenn man Kunst macht, wenn man seine Gefühle und vor allem auch authentische Gefühle in Musik verpackt, die man mit der Öffentlichkeit teilt, ist immer eine absolute Ungewissheit emotional in einem vorhanden. Und die schwankt aber in alle Extreme, ne? Also gestern dachte ich, ich bin der Allerkrasseste, heute denke ich, ich bin der Allerschlechteste und morgen wieder der Allergrößte. Was bei mir in dieser Zeit, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass ich nicht so unglaublich unsicher war, ist, dass ich einfach gemacht habe, worauf ich Lust hatte. Und ich bin nach Berlin gezogen und ich wollte immer raus aus diesem Dorf, aus dem ich komme, weil ich dachte, da gibt's Größeres. Und dann habe ich einfach in dem ersten Jahr Berlin unglaubliche Dinge erlebt und habe darüber Musik gemacht. In meiner Küche, alleine, bin mit diesen Textskizzen zu Philipp von den Bee Gees, ein anderer wichtiger Philipp in meinem Leben, liebe Grüße.
Und das zieht sich durch den roten Faden. Sind die Philips.
Die Philips. Und dann haben wir es dort ausproduziert und haben das Album quasi fertig gemacht und sind dann damit zu Labels gegangen. Und da haben 4 von 5 gesagt, oh, das ist krass, das wollen wir machen. Und das war so, ah, echt? Für mich, ne, das war schon krass. Also fand nicht nur ich das gut, sondern ihr findet es auch gut. Und da das genau das war, was ich machen wollte, und das fanden Leute gut, war ich dann nie so unsicher.
Ist ja das perfekte Match eigentlich, das, was man sich wünscht. Nicht, dass man voll irgendwie sagt, hey, sag du mir mal, was ich zu machen habe, sondern ganz im Gegenteil, guck mal, das ist meine Arbeit, das ist meine Passion, Leidenschaft, wie auch immer, das ist das Ergebnis davon. Und jetzt überlegt mal, ob ihr Bock drauf habt, das in dem Rahmen, in dem ihr arbeitet, dann mitzuarbeiten und zu veröffentlichen.
Voll, und das Glück hatte ich.
2014 kam Ballonherz raus, ging auf Platz 5 der deutschen Albumcharts und brachte eine Tour mit sich, die durchaus größer wurde als am Anfang geplant. Das heißt also, ein ziemlicher Achtungserfolg. Vor allem in einer Zeit, wo sich Alben zwar durchaus auch noch verkauft haben, wo der deutsche Rap, also Deutschrap am Ende des Tages ja auch einen poppigen Einschlag eingenommen hat oder auch zumindest offen dafür war. Wir haben Casper, Materia, Crow. Es war also nicht alles nur Straße. Agro Berlin war ein bisschen vorbei, die Zeit. Das heißt, du hast natürlich für die Musik, die du auch gemacht hast, durchaus auch einen guten Moment erwischt, ihn aber gleichzeitig auch mitgeprägt durch die Art, die du halt bei Ballonherz auch an den Tag gelegt hast. Nicht nur musikalisch, sondern eben auch vom Aussehen, über das dann viel geredet wurde. Rückblickend betrachtet, wir sind jetzt über 10 Jahre danach. Wie blickst du auf diese Zeit zurück?
Das ist der Moment der Unsicherheit gewesen, als ich es geteilt habe mit der Öffentlichkeit und einen riesen Backlash bekommen habe. Und der hat mich extrem verunsichert, weil all das, was ich da gezeigt habe von mir, also so wie ich mich angezogen habe in den Videos, so bin ich auch privat rumgelaufen.
Also Skinny Jeans, Ripped Jeans, Jordans, Oversized T-Shirts.
Genau, Shirts, die bis zu den Knien. Eigentlich, wenn man heute Love Island guckt, so wie die Typen da rumlaufen.
Das ist ohne die schlechten Tattoos.
Mit auf meinen Mist gewachsen, auf jeden Fall.
Naja, du, wir feiern ja jetzt auch wieder 2016 Revival anscheinend. Stimmt. Ja, die Leute wollen ja 2016 zurückhaben, von daher.
Stimmt.
Let's see.
Da habe ich ja auch das erzählt in meinen Texten, was ich gefühlt habe. Also, ich habe meiner Meinung nach ein 100% authentisches Produkt abgeliefert mit dem kleinen Beisatz, den man sagen muss, dass wir die Videos in L.A. gedreht haben damals, was sehr, sehr untypisch war für diese Zeit, weil das natürlich auch viel Geld gekostet hat. Und wir haben es alles sehr überzeichnet dargestellt. Also wir haben mich ein bisschen als so ein Megastar inszeniert. Und das war auch etwas, was ich ausgelagert habe, womit ich total glücklich bin, dass wir es gemacht haben. Aber diese Entscheidung habe ich dem Kreativteam überlassen, wie wir es inszenieren. Aber alles, was da drin steckte, war zu 100% das, wofür ich gebrannt habe und was ich gefühlt habe. Und das Feedback von der Rap-Szene war ja vernichtend. Also Leute haben mich nicht akzeptiert, haben sich über mich lustig gemacht, haben meine Sexualität in Frage gestellt, haben Memes aus mir gemacht und so weiter. Und das hat mich schon sehr getroffen damals, weil das nicht nur eine Kritik an meiner Künstlerfigur war, sondern eine Kritik an mir als Person, weil es eben so nah dran war. Und heute denke ich aber, ich wünschte, es wäre so. Weil das Allerschlimmste, und das weiß ich jetzt mit einer gewissen Erfahrung in diesem Business, das Allerschlimmste ist, wenn du egal bist. Und das Allerbeste, was dir passieren kann, ist, wenn du, wie wir damals, eine ausverkaufte Deutschland-Österreich-Schweiz-Tour spielst und der Rest der Szene dich einfach hasst. Das ist wirklich das Beste, was dir passieren kann. Und deswegen wünsche ich mir, ich hätte damals mich nicht so verunsichern lassen und hätte einfach genauso weitergemacht, anstatt irgendwie 4 Jahre für das Folgealbum zu brauchen. Aber am Ende weiß ich, es kommt alles, wie es kommen soll. Deswegen, ich freue mich einfach, dass ich das erleben durfte und weiterhin irgendwie jeden Tag mit Musik mein Leben finanzieren kann.
Wie viel Selbstzweifel verträgt denn so eine Künstlerseele überhaupt?
Na, es ist mit den Selbstzweifeln und mit den Meinungen, das ist schwierig, weil auch da ist der romantische Ansatz, dass man sagt, er hat sich nie beirren lassen, er hat immer auf sein Bauchgefühl gehört, er hat sein Album selbst finanziert, als alle Plattenfirmen abgesprungen sind und jetzt guckt, wo er ist. Das wollen wir alle, dass das über uns erzählt wird. Die Wahrheit ist, dass man auch sehr betriebsblind werden kann. Und dass, wenn ich einen Song schreibe, aufnehme, produziere, die Vocals editiere, mische, dass ich irgendwann einfach einen objektiven Blick dafür verliere. Und jetzt kann ich natürlich zu dir kommen und sagen, Amma, wie findest du diesen Song? Und der entspricht überhaupt nicht deinem Geschmack und sagst, fühle ich nicht so. Das würde mich stark verunsichern.
Aber wobei es ja eigentlich voll egal ist, weil es geht ja immer um einen subjektiven Geschmack, weil total. Wir sprechen dann ja in dem Moment nicht darüber, also zumindest in deiner Fragestellung, wie findest du, sind die Drums arrangiert? Ist das technisch vernünftig? Sitzt die Snare da, wo sie zu sitzen hat? Oder ne, ist es falsch gespielt, in dem Sinne, was Noten anbelangt, sondern einfach nur, was ist dein Geschmack? Voll. Und das finde ich, und das habe ich über all die Jahre, die ich Interviews mit vor allen Dingen MusikerInnen machen durfte, auch immer wieder erlebt, wie krass so etwas trotzdem das eigene Verständnis erschüttern kann. Total. Wenn irgendwer anders sagt, du, alles cool. Also es ist noch nicht mal in so einem Hate-Ding von wegen so, ich finde das scheiße, sondern alles cool, aber es ist irgendwie nicht mein Geschmack. Und trotzdem zuckt die Person gegenüber zusammen und ist so,
ja.
Und jetzt?
Und in dem Moment, wenn du gesagt hättest, oh mein Gott, das ist der krasse Song, den ich seit langem gehört habe, da würde ich hier rausrennen und sagen, ja, yeah, Mann, ich hab's wieder getan.
Ich gehe Gold.
Ja, und das ist wirklich krass. Deswegen, also diese Selbstzweifel sind schon nicht zu unterschätzen. Man muss Meinungen einholen, man darf sich aber von Meinungen nicht verunsichern lassen und man muss auch auf sein Bauchgefühl hören. Also es ist wirklich total ein sensibles Thema.
Bist du denn dann eher Team, ich zeige meine Kunst erstmal niemandem, bis ich final fertig bin? Oder bist du Team, ich spreche zwischendurch mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten, von denen ich aber weiß, die sind ehrlich oder deren Meinung weiß ich aus unterschiedlichen Gründen zu wertschätzen. So ein bisschen Avengers-mäßig, jeder von denen hat so seinen Part und wenn die was sagen, dann kann ich da was rausmachen.
Früher habe ich, also nach dem ersten Major-Album, habe ich auf der Suche nach dem zweiten Album sehr viele Meinungen zugelassen und das hat mir die Arbeit am zweiten Album sehr erschwert, weil ich viele Leute gefragt habe, die auch einfach einen unterschiedlichen Musikgeschmack hatten. Auch einen, der konträr zu meinem stand. Und ich musste mir irgendwann eingestehen, ich mag dieses Katy Perry-Lied. Ich bin ein Pop-Typ. Mein erstes Album war Matthias Reim. Und wenn du sagst, ich höre nur UK Garage auf Soundcloud, der weniger als 100 Listeners am Tag hat, dann werden wir wahrscheinlich nicht auf den Punkt kommen, wo du sagst, na, dein Song ist richtig krass. Und deswegen muss man auch da aufpassen. Ich glaube, wenn mir Songs extrem am Herzen liegen und ich weiß, dass ich den mit der Öffentlichkeit teilen möchte, dann halte ich den schon ein bisschen wie meinen Schatz und zeige dem keinen, weil irgendwann entscheidet man sich dann auch bei solchen Songs dafür, dass Meinungen einem vielleicht egal sind. Wenn ich aber denke, ah, der Song, da könnte ich irgendwie noch einen Input gebrauchen, weil ich bin noch nicht zufrieden mit den Strophen oder so, und ich bin nicht so krass emotional verheiratet damit, dann lasse ich schon Meinungen zu.
Hättest du nach Ballonherz lieber ein anderes Album gemacht, als das, das du dann gemacht hast?
Ich hätte gern Ballonherz 2 gemacht, ja.
Ja?
Weil das Album, was ich danach gemacht habe, das hat mir mich 4 Jahre gekostet und eine Depression und Panikattacken. Und ich bin total stolz auf das Album, weil ich mich damit dann auch so ein bisschen wieder da rausgeholt habe aus diesem Sumpf. Aber mit diesem Ballonherz-Sound habe ich einfach bei aller Bescheidenheit einen Sound erschaffen, den es vorher noch nicht gab. Und auch eine Erzählweise, die es vorher noch nicht gab. Und ich höre heute noch Songs und ich höre heute noch Songwriting, was einfach darauf basiert, was heutzutage erfolgreich ist. Und ich sage immer, ich habe die Tür aufgetreten und alle anderen sind durchgegangen, aber ich nicht. Ich habe mich umgedreht und bin wieder in den Keller gegangen. Und ich will nicht sagen, das bereue ich, aber ich glaube, das wäre die logische Konsequenz gewesen.
Vielleicht hat es das Album Oh Wow in dem Moment tatsächlich auf die Art und Weise einfach so gebraucht.
Ich glaube ja, und es gibt ja auch Leute, die mir schreiben, das hat ihnen geholfen aus einer schweren Zeit und ich behandle dort ja auch diese dunklen Themen. Und es war sicherlich auch genauso, wie es passieren sollte. Weil in der Zeit habe ich auch als Songwriter Fuß gefasst für andere KünstlerInnen und konnte dann auch, ich glaube, ich bin als Mensch auch extrem gewachsen an dieser Phase, wo es mir nicht gut ging. Ich glaube, ich hätte mich auch in diesem Ballonherz-Hype etwas verlieren können. Ich war zwar schon Ende 20 und auch gefestigt und selbstbewusster Typ, aber vielleicht habe ich diesen Reality-Check da gebraucht, um beide Seiten zu sehen.
Mhm. Nun kennen wir uns ja jetzt auch schon eine geraume Zeit und haben einige Momente miteinander verbringen dürfen. Ich habe deine Musik durchaus mitbegleiten dürfen auch. Was ich spannend finde, und das habe ich dir schon mal gesagt, ist, wenn du einen Song für jemand anderen mitgeschrieben hast, dann höre ich das raus.
Mhm.
Das heißt also, das, was du eben sagtest mit, ich habe eine Tür aufgemacht und auch ein Storytelling in einer Art und Weise entwickelt, worauf sich viele fußen und viele drauf beziehen, dann kann ich das in dem Moment nur so unterschreiben. Wenn man aber feststellt, dass das in dem Moment eher gefragt ist, dass man das bei anderen macht als für sich selbst, ist das dann wieder ein Moment des Selbstzweifels oder ist das eigentlich ein Moment der Bestätigung?
Es ist mittlerweile ein absoluter Moment der Bestätigung. Es hat mich schon ein bisschen aus der Bahn geworfen, dass ich als Songwriter auf einmal viel erfolgreicher war als Künstler. Und dass mein Label gesagt hat, schreib doch mal so einen Song wie für den. Du kannst doch einen Hit schreiben, warum schreibst du dir keinen Hit? Und dabei wird natürlich außer Acht gelassen, dass die Person, für die ich diesen Song geschrieben habe, ein ganz anderer Typ ist als ich. Dass er oder sie vielleicht viel besser singen kann als ich. Jünger ist, fresher ist, viel mehr weiß, wie er mit sozialen Medien umgehen kann oder mit seinen Fans oder sonst irgendeinen Spark hat, der mir vielleicht fehlt. Womit ich nicht sagen will, dass mir der Spark fehlt. Aber man weiß ja, also Außenwirkung ist ja,
ist eine andere.
Du kannst es ja nicht planen. Ja, ja. Und ich bin mir sicher, dass viele Songs unterschiedlich erfolgreich sind, abhängig davon, wer sie performt. Und nicht nur singt, sondern wer sie performt. Also auch auf der Bühne oder mit seinem Äußeren in einem Video. Und es hat kurz gedauert, aber ich habe irgendwann verstanden, okay, du hast vielleicht die Magic Power, ein krasser Performer zu sein, ein Magnet zu sein für Fans. Und ich habe die Power, dir einen guten Song zu schreiben. Wäre doch blöd, wenn wir es nicht machen.
Céline Dion hat My Heart Will Go On vom Titanic-Soundtrack gehasst. Der wurde ja mehreren KünstlerInnen angeboten.
Ja.
Und sie fand ihn furchtbar, aber dann nachher, warum auch immer, sich drauf eingelassen, dann ist das der größte Song aller Zeiten geworden.
Ja.
Also zumindest, wenn wir über Verkäufe sprechen. Wobei Elton John, Candle in the Wind vielleicht sogar noch ein bisschen mehr verkauft hat. Also aber einer dieser beiden. Ne? Und dementsprechend, manchmal passiert es einfach so.
Voll.
Wenn den Britney Spears gesungen hätte, wer weiß, vielleicht wäre er noch größer geworden. Vielleicht hätte ihn aber auch keiner interessiert. Ich stelle mir gerade vor, diese Szene Celine Dion auf der Titanic, wo sie das performt, stattdessen dann Britney Spears.
In so einem,
weiß jetzt nicht.
Schoolgirl-Rock.
Ne? Ja, genau. Was war der erste Song, den du für jemanden anderen geschrieben hast? Und ich spreche jetzt nicht davon, dass man mit anderen Leuten in einem Studio sitzt und sich Sachen, Zeilen hin und her schmeißt, einfach in so einem kollaborativen Kumpel-Dasein, sondern tatsächlich eine, sehr geehrter Herr Olsen, wir würden Sie gerne ins Studio einladen, bitte arbeiten Sie mit uns.
Ich bin mir immer nicht sicher, es irgendwie verschwimmt es in meiner Erinnerung. Es war entweder Namika oder es war Vincent Weiss. Ich glaube, es war Namika, weil ich damals das Album Ballonheads gemacht habe mit Philipp. Und Philipps Manager hat Namika unter Vertrag genommen. Die kannte damals noch niemand und hat gesagt, ey, was ihr da gerade für ein Album macht, irgendwie der Typ schreibt gut. Hätte der nicht mal Bock, mit Namika zu schreiben? Und ich war so, erstens, wer ist Namika? Und zweitens, was meinst du mit schreiben? Ich jetzt als Songwriter, ja, okay, können wir machen. Und dann haben wir einen Song geschrieben. Und die zweite Session war dann Vincent Weiss und dort habe ich dann Musik sein geschrieben. Der war damals irgendwie erfolgreichster deutscher Song im Radio und dem habe ich, glaube ich, mein Leben als Musiker zu verdanken tatsächlich, diesen Tag.
Was war das für ein Tag?
Na, das Lustige war, dass ich kein Songwriter sein wollte. Und ich habe immer noch die E-Mail von meiner damaligen Verlegerin Sarah Schneider, die mir wiederholt E-Mails weitergeleitet hat von Vincent Weiss Team, die mich für Sessions anfragen und ihre letzte E-Mail dazu ist, die haben schon wieder gefragt, du wolltest das nicht machen, oder? Und dann habe ich gesagt, ja komm, gucken wir uns das mal an. Und dann haben wir uns im selben Studio getroffen, wo ich auch Ballonherz geschrieben habe, lustigerweise.
Also Wohnzimmerfeeling?
Genau, nur ein Raum weiter. Und da saßen dann ein paar Leute im Studio und dann hat einer gesagt, ich habe eine Songidee, man bräuchte so einen Soundtrack seines Lebens. Soundtrack seines Lebens, dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und dann bin ich irgendwie auf dieses Zitat gestoßen vom Film Absolute Giganten. Da heißt es, da müsste immer Musik sein, egal wo du bist, mäßig. Und in den Momenten, wo es am schönsten ist, halt es einfach an und spielt es nochmal oder so. Und ich habe es fast eins zu eins einfach so gesungen, ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist. Und wenn es am schönsten ist, spielst du wieder und wieder. Und habe gesagt, ich brauche mal kurz Zeit, bin anderthalb Stunden in die Studioküche gegangen, bin wieder zurück in den Raum gegangen und habe den kompletten Song vorgesungen und habe in so vier fragende Gesichter geguckt, die alle waren so... Ja?
Meinst du wirklich?
Und dann habe ich eigentlich 4 Stunden dafür gekämpft. Und
ja,
dann habe ich noch weitere 4 Monate am Telefon gekämpft gegen Leute, die gesagt haben, wir müssen den Song nochmal umschreiben. Ich habe gesagt, könnt ihr machen, aber nicht mit mir.
Was wollten die denn anders haben?
Ja, das erste Feedback war so, das ist nicht ganz Vincents Sprache. Und
was war denn Vincents Sprache? Ich habe den vor dem Song tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Er hatte vorher, glaube ich, nur diesen gestört, aber geil Remix von dem Elif-Cover-Song.
Ah, okay.
Aber da ging es halt so, die Strophen gingen halt los mit Was für eine Nacht, bin mit einem Schädel aufgewacht.
Ach doch, den
dann
Song.
Dann wird so ein...
Ja,
genau, Checker. Das ist jetzt Musikset.
Ja, ich wollte gerade sagen,
dann wird so ein One-Night-Stand angedeutet und so. Und da gab es dann eine Befürchtung irgendwie, dass das ein bisschen zu rough ist.
Ja, verstehe.
Für die Pop-Welt.
Kann man sich heute fast auch nicht mehr vorstellen.
Ja, Wahnsinn. Und da, ich glaube auch, da habe ich auch die, es klingt wie, es ist das zweite Mal, dass ich mir sowas unterstelle, etwas verändert zu haben, aber ich sag's einfach, wie ich es fühle. Das deutsche Pop-Writing wurde stark verändert mit diesem Song. Weil danach ging irgendwie so rum, wer hat diesen Song geschrieben? Das ist ja, was ist das für ein Song? Und weil da wurden Worte gewählt, wie sie vorher in der deutschen Popmusik nicht gewählt wurden. Und danach hat sich das sehr stark verändert. Und alle haben auf einmal ihre Refrains mit Ey angefangen. Ey, da müsste Musik sein. Ey, was weiß ich. Ja, und dann haben wir, genau, habe ich die Anrufe alle abgeblockt. Und dann haben die Jungs im Studio, glaube ich, noch, ich habe gesungen im Verse, die Tore unserer Heimat werden hinter uns immer kleiner. Und sie haben dann daraus gemacht, endlich mal raus aus unserer Heimat, sie wird im Spiegel immer kleiner. Und ansonsten wurde es Gott sei Dank so genommen und wurde dann auch erfolgreich.
So, jetzt wird dieser Song veröffentlicht. Du weißt natürlich dann irgendwann mal Bescheid, so, ne? Man gibt dir ja eine Info, hey, das ist Release Date, da gibt's noch ein Video zu, wird Single, keine Ahnung was. So, jetzt wird der Song veröffentlicht. Sitzt du dann an dem, wahrscheinlich wird's ein Freitag gewesen sein, und guckst und überlegst und machst und tust, oder geht das an dir vorbei, weil es im Endeffekt ja irgendwie eine Auftragsarbeit war?
Nee, das war schon spannend, das zu beobachten, weil da ging am Anfang gar nichts. Da war, glaube ich, WM zu der Zeit. Und es wurde sehr, sehr viel Vorschuss-Lorbeeren wurden da investiert in diesen Song. Alle waren so, ja, das ist absolute Prio und der wird's jetzt und so. Und dann haben die den am Radio gearbeitet bei Universal. Und ich glaube, weil da so ein WM-Loch war, ging da gar nichts. Und dann war das erstmal, glaube ich, eine kleine Enttäuschung. Und dann ist er 2, 3, 4, 5 Wochen später abgegangen und dann war es schon spannend, das zu beobachten. Dann geht der auch in den iTunes-Charts hoch. Damals wurde noch viel so MP3 gekauft. Und auf einmal wird dieser Typ, der vorher ein ganz normaler Typ war, so zum Superstar. Und das irgendwie basierend auf diesem einen Song. Das war schon krass, das zu beobachten. Vor allem dann kamen ja auch viele Anfragen für mich als Songwriter auf einmal rein. Deswegen bin ich total dankbar, dass das passiert ist.
Der Namika-Song, hilf mir kurz auf die Sprünge, wie er nochmal hieß.
Der hieß 90s Kids und war auf ihrem Album Nador.
Ah, der ist zeitgleich plus minus auch erschienen, oder?
Ungefähr wahrscheinlich, aber ich kann mich nicht mehr richtig erinnern.
Okay, das heißt, du hattest dann 2 Songs gesongwritet draußen. Die Resonanz gerade auf den Vincent Weiss-Song war natürlich dann, ne, wie du gerade erzählt hast, nach einer kurzen Zeit dann auch extrem gut. Und dann, Telefone stehen nicht still, sie rufen dich an, Vincent Weiss schickt dir pausenlos SMS und sagt, komm zurück, schreib mir mehr Songs, oder was passierte dann?
I wish. Ehrlicherweise habe ich danach nicht mehr mit Vincent gearbeitet. Aber die Formel des Songwritings wurde ein bisschen übernommen, habe ich das Gefühl. So ist es.
Let's be real.
Let's be real. Aber ja, ansonsten kamen dann schon relativ viele Anfragen von links und rechts und dann habe ich viel gesongwritet.
Aber dann hast du dich auch in diese Rolle begeben und gesagt, okay, wenn ihr da Bock drauf habt, mir macht's auch Spaß, war jetzt auch irgendwie erfolgreich, Bestätigung ist da, Geld verdient man ja auch damit, let's go.
Ja, total.
Bedeutet das dann aber auch, dass du automatisch für dich als Songwriter geworben hast? Oder hat das dann irgendwie Management, Verlag, Label für dich übernommen? Oder hast du dir eine Facebook-Seite aufgesetzt, Olsen der Songwriter, hier buchen, E-Mail-Adresse?
Nee, also viel über dieses Songwriting passiert über den Verlag. Also, dass KünstlerInnen zum Verlag kommen und sagen, hey, wir würden gerne eine Session machen, wir suchen noch einen Writer, und dann schlagen die den Olli vor. Und dann hat man sich natürlich über die Jahre ein Netzwerk aufgebaut, das dann selber per WhatsApp irgendwer reinslidet und sagt, hey, ich habe deine Nummer von bla bla bla, hättest du Lust, an einer Session teilzunehmen?
Jetzt kommst du aus der Hip-Hop-Kultur, die sehr stark für Authentizität und Realness gestanden hat und eigentlich auch immer noch steht, wo es immer hieß, du musst dein Leben erleben, um dann darüber schreiben zu können. Und natürlich gibt es so Ausprägungen wie, ich sehe, was dort draußen passiert. Ne? Gerade wenn wir über die Westküste zum Beispiel sprechen, L.A., ich sehe, was da in meinem Ghetto passiert, ich sehe, was vor meiner Haustür stattfindet, darüber schreibe ich. Natürlich sehe ich, was Freunde von mir erleben und das mache ich zu Themen. Aber es war immer, du sitzt, schreibst, erzählst. Das war der, Tenor Realness. Bisschen aufgelöst wurde es, als dann irgendwann bekannt wurde, dass Bushido seine Alben plus minus nicht wirklich komplett zumindest allein geschrieben hat. Aber da ging schon so ein leichter Aufruhr auch zumindest durch die Deutschrap-Szene, so wie Moment, der sitzt da nicht alleine und schreibt das. Und dann wurde immer so versucht zu erzählen, naja, man sitzt da halt zu zweit oder zu dritt und dann wird mal halt ein guter Reim überlegt zusammen und dann kommt der mal von dem oder eine gute Zeile von dem und dann war das auch soweit in Ordnung? Bis dann klar wurde, das hat ja so gar nicht gestimmt. Ja, also es war ja wirklich tatsächlich am Ende des Tages Songwriting. Mit diesem Aufruhr, mit dem Background, den du ja auch selbst hast, war das für dich schwierig, das für dich zu vereinnahmen und zu sagen, naja gut, ich schreibe jetzt halt für andere Leute, weil die das brauchen? Oder hast du es auch gesehen als, naja, die können das nicht, ich helfe denen? Oder wie fühlt sich das in dem Konstrukt an?
Ja, ich wäre ja blöd, wenn ich sagen würde, als beruflicher Songwriter, dass es nicht gut ist, wenn man sich seine Songs schreiben lässt. Ich hatte da tatsächlich nie irgendwie moralische Gewissensbisse, weil es ja einfach das Gegenteil eines Interessenskonflikts ist. Man braucht sich ja gegenseitig. Und ich mochte das auch total gerne und mag es immer noch. Als Songwriter kann ich 5 Songs die Woche schreiben, mache ich nicht mehr, weil es ein bisschen doll. Aber ich kann jeden Tag so meine Aktien verteilen gehen. Und dann rennen die alle los und müssen die TikToks drehen und müssen die Radiopromo machen und müssen das Video drehen. Und
da ist dein Job schon erledigt.
Da ist mein Job erledigt. Da sitze ich schon wieder in der nächsten Session und schreibe den nächsten Song. Und weil, das ist auch das, was ich eben meinte, vielleicht können die diese Videos besser drehen, vielleicht können die diese Radiopromo besser machen, vielleicht sind die interessante Charaktere, die einfach nur einen guten Text brauchen.
Aber wenn sie keinen guten Text schaffen können, sind sie dann am Ende des Tages wirklich MusikerInnen?
Ja, sie sind MusikerInnen, weil sie singen und weil sie performen. Sie sind dann vielleicht keine Textautoren, aber auch da ist ja nicht so, dass in der Realität es so aussieht, als würden überall nur gut aussehende, gut singende Personen sitzen und ich komme rein und mache alles für die. Also das ist ja ganz oft auch ein Austausch auf Augenhöhe und da bringt jemand ein Thema mit, eine Geschichte mit und schafft es vielleicht aufgrund dessen, dass er oder sie das ganz nah selbst erlebt hat, das nicht in Worte zu fassen, die auch ein Hörer oder eine Hörerin abholen können. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste am Handwerk Songwriting, etwas, was ich selbst erlebt habe, erzähle ich es so, dass du als Hörer es nachempfinden kannst und mit dir selbst irgendwie in Verbindung bringen kannst. Und das ist einfach das Wichtigste, dass man sich da austauscht, drüber redet und dann versucht, einfach einen geilen Song zu schreiben. Deswegen.
Hast du ein konkretes Beispiel von der Session?
Es gibt immer wieder was. Also es gibt dann ganz dramatische Sachen von Selbstverletzung über nicht den Mut haben, ein Coming-out vor seiner Familie zu haben, weil die irgendwie extrem christlich ist oder so. Also es gibt natürlich solche Themen, die ultra schwer sind. Es gibt aber auch ganz easy Themen wie, ey, wenn man gut befreundet ist und dann hat man mal was miteinander, dann kann man nie wieder zurück zu Freunden kommen. Es kommt dann jemand und sagt, das finde ich irgendwie spannend. Und dann sage ich, hast du es selber erlebt? Gibt es da eine Person? Und dann frage ich alles. Wie war es, als ihr euch dann so das erste Mal angeguckt habt?
Das heißt, du machst ein richtiges Interview dann in dem Moment?
Ich mache ein Interview, teilweise auch einen Therapeutenjob, ohne mich jetzt selbst in diese Qualifikation zu heben.
Ja, aber ich kann es mir vorstellen, dass es durchaus in die Richtung geht. Dann, ja.
Man muss viel zuhören und natürlich auch Soft Skills haben, dann nicht zu sagen, ja, das ist geil, wo damals deine Mutter dich geschlagen hat. Das können wir so. Also man muss natürlich auch einfühlsam damit umgehen und immer fragen, ist es okay, wenn wir es so formulieren. Und da gibt's ja ganz, ich will nicht eine Session outpointen, aber es gibt ganz unterschiedliche Situationen, wo man vorhandene Themen dann einfach handwerklich umsetzen muss.
Wenn du so eine Anfrage bekommst, könnte ich mir vorstellen, korrigiere mich, falls ich da falsch liege in der Überlegung, dass es erstmal um den Künstler oder die Künstlerin geht oder dann um so ein Konstrukt, das findet in Berlin statt, das und das sind noch die Produzenten oder hier sind noch ein, zwei andere Songwriter mit dabei. Und dann die Frage, was dich denn dann am meisten daran hält, ist es oder daran motiviert, ist es wirklich die Person, für die das geschrieben werden soll, oder ist es dann vielleicht auch einfach das Thema, über das geredet wird, und vielleicht auch ganz im Gegenteil, wenn du dann in so einer Session sitzt und dann sagen die, ey, wir wollen über Thema XY sprechen, und du bist so, boah, nee, ist überhaupt nicht meine Welt, kann ich mich nicht mit identifizieren, glaube ich auch nicht, dass da was bei rumkommt, packst du dann deine Sachen und gehst?
Das ist eine Herausforderung, wenn ich merke, da möchte jemand einen Song darüber schreiben. Ich benutze mal als Beispiel, wir hängen alle zu viel am Handy, sagen so Leute. Und es gibt ganz oft dieses Thema, dass Leute sagen, ey, wir sind so versunken irgendwie. Und ich denke mir immer so, ja, sind wir alle, du hast absolut recht, aber niemand will diesen Song hören, wo er sich selbst mit seiner Schwäche konfrontiert. Also lass uns einen Song schreiben, wo wir uns wegträumen können, so dass wir vielleicht nicht ins Handy schauen. Aber lass uns auf keinen Fall diese soziale Gesellschaftskritik mit Technologie übernimmt unser Leben und so, das will niemand hören.
Und sehr plakativ eigentlich dann, ja, irgendwie auch.
Voll. Ne? Und dann versuche ich natürlich der Person das jetzt nicht im ersten Schritt so zu sagen. Manchmal sage ich es auch so, weil es meine Meinung ist, und dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen doll. Aber ich versuche einfach dann durch neue Ideen vielleicht das Thema hinzulenken, da wo ich denke, wo es auch funktionieren könnte. Und da sind dann auch wieder diese Soft Skills gefragt.
Gibt's was, was du abgesagt hast?
Ich sag Rap-Sessions mittlerweile ab.
Also so klassisch Rap?
Klassisch Rap. Mit Rapper oder Rapperinnen in Sessions gehen, das mache ich nicht mehr.
Warum?
Weil es mich sehr viel Energie gekostet hat, weil man sehr viel, auch da kann man es nicht verallgemeinern, aber es ist schon sehr oft, mit sehr schwierigen Egos zu tun hat. Die Arbeitszeiten sind oft keine schönen Arbeitszeiten, sondern man trifft sich eher abends, nachts, es sind viele Leute im Studio, die oft da auch keinen Job haben, es wird auch konsumiert, und oft ist einfach nicht der Approach, wir schreiben heute einen schönen Song, sondern es ist so, wir machen heute etwas, das hat noch niemand gemacht. Und wir können Rolex nicht mehr sagen, weil das hat schon Rapper XY gesagt. Und das ist einfach nicht das, was ich an Songwriting mag. Ich mag es an Songwriting, eine Emotion so aufzubereiten, wie ich eben schon sagte, dass man sie sich anhören kann, dass es mit einem etwas macht. Und es kann auch was, es muss nicht immer super deep sein, es kann auch was Lustiges sein, oder es kann auch etwas, was weiß ich, Ironisches, etwas, was irgendein Party-Song sein. Es muss nicht immer die was unglaublich Substanzvolles sein, aber ich habe keinen Bock, einen coolen Song zu machen. Ein cooler Song, damit man cool ist, das ist irgendwie nicht mehr das, was ich machen will.
Was wäre denn das Genre für die Songs, die du für Jürgen Drews geschrieben hast dann?
Na, das war ja so Partyschlager. Das war auch eine meiner ersten Sessions 2014 oder 15. Und da hatte ich total Spaß dran. Ich war auch schon mal auf einem Mallorca-Camp und habe dort Ballermann-Songs geschrieben. Aber habe auch gemerkt, dass ich da schon Spaß habe mit den Leuten, weil die Leute sind wirklich cool, aber dass mich die Arbeit nicht so stark erfüllt und dass ich da auch fairerweise nicht so gut drin bin, wie ich dachte. Ich glaube, viele Leute.
Ist das schwierig?
Ja, ist super schwierig.
Ich würde auch behaupten, dass ich das wahrscheinlich unterschätze, dass man so Sauflieder schreibt für den Ballermann.
Leute denken, das ist das Einfachste der Welt.
Ist doch deeper?
Es ist deep, ja. Wow. Und ich glaube, dass viele Songs so auch entstanden sind in so einer Sufflaune und aus Spaß. Aber dass da weitaus mehr hintersteckt und dass man das vor allem nicht abrufen kann. Also wir könnten jetzt, und wir würden hier sicherlich jetzt auch zu zweiten Song schreiben und wir würden uns totlachen und den unseren Freunden zeigen und die würden sich alle totlachen und sagen, ja, das ist es, bringt ihn zum Ballermann, aber er würde am Ballermann abschmieren, weil die Leute sind dieses das härteste Publikum dort.
Was macht dir also dann vom Genre her am meisten Spaß?
Ich mag einfach Popmusik total gerne. Ich mag Popmusik super gerne auf Deutsch. Also sowas wie Montez schreibe ich super gerne. Wir waren gerade auf dem Esther Graf Camp im Dezember. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das mache ich gerne. Und ich liebe mittlerweile elektronische Dance-Musik auf Englisch zu schreiben. Das macht mir auch ultra viel Spaß. Ich wollte immer schon auf Englisch schreiben und habe es mich nie so richtig getraut. Und habe meiner Verlegerin das mal anmoderiert und habe gesagt, ey, ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich würde gerne. Und das Erste, was sie tut, das ist wirklich Wahnsinn, sie steckt mich in meine erste englische Session mit Chris de Serendi. Der hatte in diesem Jahr einen riesen Radio-Hit mit Two Colors. Das war diese Neuauflegung des Safri Duo-Songs. Mit ihm und mit Julia Stone von Angus und Julia Stone. Und ich sitze einfach wirklich wie der Praktikant. Es war so hart. Aber das war total richtig und wichtig, weil sie mich ins kalte Wasser geschmissen hat. Und ich habe echt nicht performt in dieser Session. Aber danach hatte ich keine Angst mehr. Und jetzt mache ich viel so englisches Dance-Songwriting.
Was glaubst du, wohin sich dieses Thema Songwriting entwickeln wird? Man hat so ein bisschen das Gefühl, das existiert und dementsprechend existiert das. Aber glaubst du, es gibt noch mal mehr, weniger, mehr in die Richtung, mehr in die Richtung? Was glaubst du, wie ist die Zukunft des Songwritings? Auch natürlich in Bezug auf das wunderbare Thema KI.
Natürlich landen wir bei KI. Ich freue mich schon auf die Zeit, wo man nicht mehr Zeit mit seinen Freunden verbringt und man landet immer am Ende des Abends beim Thema KI.
Ja, aber ich ehrlicherweise auch. Aber es ist natürlich, gerade wenn wir über Kreatives sprechen,
eine Sache,
wo die einen sagen, es ist das Ende der Welt und die anderen sagen, dazu gehöre ich, naja, es ist eigentlich wie ein Taschenrechner. Früher ist Kopf gerechnet, jetzt ist es ein Taschenrechner, es ist ein Hilfstool. KI kann keine Culture.
Genau, ich glaube, es ist trotzdem beides. Erstens mal kurz KI ausgeschlossen, glaube ich, dass einfach viele junge Leute, die nachwachsen, das Handwerk mittlerweile so krass beherrschen, weil sie natürlich auch auf viel mehr, was schon da ist, zurückgreifen können. Ne? Es gibt alles an Musik, alles wurde schon gemacht und aus diesem Pool können die sich alle inspirieren lassen. Deswegen glaube ich, dass MusikerInnen, die nachwachsen, die noch krasseren Songwriter werden, als wir es sind. Deswegen glaube ich, dass viele KünstlerInnen auch selber wieder Songs schreiben. Und was KI angeht, ist Gott sei Dank die deutschen Textmöglichkeiten noch furchtbar. Also,
hast du mal ausprobiert?
Ja, natürlich. Also man landet immer bei Neonlichtern und dem Asphalt, auf den der Regen fällt und die Wolkendecke zieht sich zu. Das ist schon das, was die KI dann immer ausspuckt.
Das sind sehr schöne Narrative.
Ja, auf Englisch ist es schon ein bisschen besser, auf Deutsch Gott sei Dank noch nicht. Ich nutze es trotzdem in meinem Songwriting-Prozess, aber nicht, indem ich sage, schreib mir einen Verse, sondern indem ich versuche, mit ChatGPT eine Geschichte zu entwickeln. Wenn du jetzt mir erzählst, sagen wir mal, du hast eine Freundin, der es mental nicht so gut geht und die hat dir irgendeine Geschichte anvertraut und darüber möchtest du einen Song schreiben, dann würde ich versuchen, mit ChatGPT diese Geschichte vielleicht eher in einer erzählerischen Form zu entwickeln und dann mich davon so inspirieren zu lassen, dass ich den Song selber schreiben kann. Also ich beherrsche ja das Handwerk Songwriting, aber manchmal fehlen mir halt die Ideen. Und dann tausche ich mich mit der künstlichen Intelligenz aus, wie man diese Geschichte besser erzählen könnte. Das mache ich schon und ich bin auch jeden Tag, arbeite ich mit Musikproduktionssoftware, die auf KI basiert. Also für mich ist gerade absolut nur ein Mehrwert. Mal gucken, bis der Mehrwert so groß ist, dass ich vielleicht überflüssig bin. Aber bis dahin will ich es positiv sehen und es eher nutzen für mich.
Ich verspreche dir, das wird nicht passieren, dass du da überflüssig wirst. Schreibst du auch einfach Songs, die jetzt nicht explizit für dich sind oder die aus einer Beauftragung heraus entstanden sind, bei denen du einfach glaubst, das könnte ein cooler Song sein und den, da habe ich schon im Hinterkopf, der ist für Icky Mel.
Ja, es gibt schon sogenannte Pitch-Sessions. Das bedeutet, dass man sich trifft ohne KünstlerIn, ohne für ein bestimmtes Musikprojekt beauftragt worden zu sein. das ist dann meistens so, dass dann ein Produzent sagt, ey, ich habe gerade super Kontakt zu keine Ahnung wem.
War Ikimel eigentlich ein gutes Beispiel?
Ja, ich glaube, Ikimel schreibt sehr viel selbst.
Hättest du aber Bock, mit ihr zu schreiben?
Ja, ja, voll, klar, ja. Auf jeden Fall. Ich weiß aber gar nicht, ob sie mich braucht, ehrlicherweise, oder ob ich was dazu beitragen kann. Ich glaube, das macht sie allein schon relativ gut. Aber ja, es gibt die Momente, dass der Produzent dann sagt, ich habe gerade einen super Draht zu Ikimel, lass doch mal im Studio treffen. Und dann schreibt man am Tag 3, 4, meistens dann nicht ganze Songs, sondern eher Refrains, und versucht das dann quasi zu pitchen.
Aber auch so wie Beatproduzenten ja früher gesagt haben, boah, ich produziere jetzt durchweg so Dipset-Beats und dann gehe ich zu KünstlerInnen, die halt so Dipset-Mucke machen und sagen, hier, ich habe die Dipset-Beats. Machst du, oder gibt es sowas auch, dass man sagt, ich habe den, keine Ahnung, gehen wir mal von Ikimel zum Nina Chuba. Ich habe den Nina Chuba-Song überhaupt geschrieben, ey, Nina Chuba, beziehungsweise Management oder wer auch immer dann am Ende des Tages, hier, guck mal, gibt's das auch?
Ja, voll.
Okay.
Das gibt's auch nicht bei Nina Chuba, weil sie schreibt auch das meiste selbst. Aber,
ich sehe schon, ich will hier nicht die richtigen Beispiele.
Ja, du willst nicht die richtigen Beispiele. Aber genau, vor allem im Dance-Bereich mache ich das gerade viel, dass ich einfach Ideen habe, die einsinge, damit zu Produzenten gehe und die das ausproduzieren und dann belagere ich das Management von Topic. Dann, das ist nämlich das relativ Spannende an diesem Pitch-Job ist, dieses Verkaufen ist gleichermaßen ein Teil des Songwriter-Jobs geworden. Ich habe zum Beispiel seit April einen House-Song auf der Festplatte, von dem ich überzeugt bin, dass es das Potenzial zu einem Welthit hat. Und seit April gehe ich zu Leuten und versuche, den zu vertickern. Und ich suche raus, wer macht Produktmanagement für Hugel, wer ist das Management von Topic, wer ist der und der, wer kennt den und den. Und ich nerv die und sag, guck mal, ich habe jetzt neue Vocals drauf, guck mal, wir haben es nochmal umproduziert. Jetzt klingt so und so, wer ist jetzt was? Und ja, wir gehen mal rein, wir geben das mal rein. Und dann nochmal nachhören. Und hast du schon gezeigt? Ja, wir sind jetzt an einer anderen Single dran. Ja, wir wissen nicht, ob das gerade der Style ist. Ja, er produziert eigentlich immer mit selbst. Wir nehmen eigentlich keine Songs von anderen. Und so ist man jeden Tag irgendwie am Telefon. Dann geht man nochmal zur Verlegerin und sagt, könnte das nicht irgendwie was für Sync sein? Also, dass der Song für eine Werbung oder sowas platziert wird. Und das ist ganz, ganz viel Zeit, die das in Anspruch nimmt. Und es ist fast mein Lieblingsteil des Jobs.
Ich bin mal krass naiv. Wenn man anfängt, Musik zu machen, dann macht man das wahrscheinlich aus dem intrinsischen Gedanken heraus, dass man Bock auf kreativ sein hat oder seine Geschichte zu erzählen. Auch wenn wir jetzt vom Hip-Hop-Genre in andere Genres gehen, ne? Bei Rock, bei Metal, bei Techno, auch Schlager, sonstiges. Ich will was erzählen, ich hab Bock. Dann überlegt man sich, okay, wahrscheinlich gehört da ein bisschen was Technisches hinzu. Also ich muss was schreiben, ich muss was recorden, ich muss jemanden finden, der das aufnimmt oder ich bringe mir Mischen und Mastern selbst bei. Dann werde ich vielleicht irgendwann in einem Video performen müssen, also man wird was Visuelles von mir sehen, vielleicht sollte ich dabei mich zumindest äußerlich gut fühlen, also ich mache mir Gedanken über mein Äußeres, über mein Styling und dann trete ich irgendwann vor Menschen auf und fahre dann wahrscheinlich mit dem Bus von A nach B und bin viel auf Reisen. Das ist ja schon extrem viel. Jetzt 2026, spätestens, aber ja auch schon seit Jahren, haben wir das Thema Social Media. Du musst Videos für TikTok machen. Du brauchst Storytelling für Instagram. Du musst mit deiner Community interagieren, wenn du das dann möchtest. Aber es gibt ja wirklich nur noch ganz, ganz wenige Bands und KünstlerInnen, die das nicht tun und die sagen, hey, wir behalten das so bei uns, wir sind so ein bisschen unnahbar. Das heißt, das kommt noch mit dazu. Jetzt erzählst du auch noch Thema Songwriting, das Pitchen dahinter. Es gibt ganz viele Business-Arme, die bei dieser Krake noch mitgewachsen sind, was das Thema Labelarbeit, was das Thema Vertrieb anbelangt. Will man vielleicht doch nochmal ins Fernsehen oder in eine Werbung, Radio und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenpulk, der eigentlich am Ende des Tages doch dann trotzdem bei einem Menschen landet. Und unser gemeinsamer Freund A zum J, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, hat auch zuletzt in einem Post sehr eindrucksvoll bewiesen, wie viele Jobs er gerade gleichzeitig machen muss, weil er eben darauf angewiesen ist. Es ist dieser DIY-Gedanke, do it yourself. Du musst, weil es macht kein anderer. Aber ist das nicht ganz schön viel?
Es ist ultra viel. Vor allem zu all dem, was du ja gerade noch erzählst, kommt hinzu, man ist selbstständig, man muss seine Buchhaltung machen, man muss seine Steuern machen.
Das kommt on top, ja.
Dann, was natürlich den Zuhörer nicht interessiert, aber was auch Teil der Realität ist, man will irgendwie seinen Sport machen, man muss seinen Haushalt führen, man will seine Freunde nicht vernachlässigen, vielleicht lebt man in einer Partnerschaft, vielleicht hat man ein Kind, whatever, vielleicht will man noch was investieren, damit das Geld, was man verdient, nicht einfach direkt wieder flöten geht.
Und vielleicht waren die letzten 15 Placements, die man hatte, auch alle nicht erfolgreich und man hat so gut wie kein Geld verdient.
Kann auch absolut sein. Und dann musst du jeden Tag aber noch 1 bis 3 TikToks posten. Es ist schon rough. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, man sourced das out sozusagen. Und da muss ich wirklich sagen, also wenn ich nochmal neu anfangen könnte, dann wäre ich so ein Film-Dude für Content Creation geworden. Weil was die Jungs mit Anfang 20 an Preisen aufrufen, dass sie dir ein PDF runterschreiben und sagen, wir machen einen Content Day, du kriegst 15 bis 20 Content Pieces, 1500 Euro. Ich bin so, the fuck. Für 1,5 Tage Arbeit, 1500 Euro. Vielleicht wäre ich doch einfach dieser kleine Content-Guy geworden. Und da denkt man sich dann auch schon, ja, lohnt sich dieses Outsourcen aber überhaupt, wenn ich jetzt für 15 bis 20 Content-Pieces, was mir maximal 3 Wochen meine Social Media füllen kann, wenn ich nur einmal am Tag poste, 1500 Euro und dann schmieren die alle bei 800 Views ab. Ich glaube, ich mach's doch selbst. Aber in dem Prozess, ich bin gerade im Prozess, ich habe ein halbes Jahr lang wirklich durchgefeuert auf Social Media und das konnte ich nur machen, weil ich wusste, ich habe einen Song, der funktioniert jetzt schon gut, der kommt in 1,5 Monaten raus und dann wird es nochmal 2,5 Monate dauern, bis der nächste Song rauskommt. Da habe ich nur Content gemacht. Also da war ich hauptberuflich Content Creator. Und dann merkst du, oh, jetzt muss aber ein neuer Song raus, ich muss neue Songs schreiben. Ah, der erste Song, den ich geschrieben habe, ist nicht so gut, dass er die nächste Single werden kann. Ich muss nochmal einen Song schreiben, ah, der ist auch nicht so gut. Und dann, ah, meine Steuern kommen noch rein. Und ah, ich bin ja auch noch Songwriter, ich habe noch 3 Sessions die Woche. Und dann merkst du, oh, 2 Wochen sind vergangen, ich habe nichts gepostet. Und das ist schon schwierig, diesen Spagat zu schaffen. Und gerade fällt es mir total schwer zum Beispiel. Ich weiß jetzt ist die neue Single fast fertig. Jetzt muss ich wieder Content drehen. Dann feuere ich wieder 1,5 Monate durch. Und dann muss ich mir wieder was überlegen, wie ich diesen Spagat schaffe.
Was ist dann das Ergebnis 24/7 live?
Ach, ich weiß es nicht. Ich bin ja schon so, meine Grundauffassung ist ja, dass ich sage, nicht um jeden Preis. Also natürlich ist immer noch mein Ziel, irgendwann in der Uber Arena zu spielen. Aber am liebsten mit einem mental gesunden Mindset und nicht völlig ausgebrannt und athletisch aussehend mit ein paar Freunden und einer gesunden Partnerschaft. Wenn das alles darunter leidet, damit ich in der Uber Arena spielen kann, weil ich jeden Tag 3 TikToks posten muss, ey, dann soll es nicht sein. Aber ja, im Idealfall kriegt man es halt irgendwie getrippelt.
Kultur bedeutet ja auch immer eine Wertschätzung der Dinge, die das Ergebnis dieser kulturellen Bemühungen bedeutet. Das heißt also wirklich ich höre mir einen Song an, ich verstehe einen Song. Und ich meine, ich spreche jetzt aktuell gerade nur über einen Song. Früher war ja das Format Album das Maß aller Dinge. Man fängt eine Geschichte an, man hört sich die durch, man hört nur das Album, weil mehr hatten wir ja nicht. Es gab noch kein Spotify, du hast die Liner Notes durchgelesen, Credits bis tief in die Geschichte eingetaucht. Und naja, wenn du mal Glück hattest, gab es mal irgendwo dann vielleicht mal ein Fernsehinterview von dem Künstler oder der Künstlerin, aber das mussten dann schon große Stars sein. Also ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, als ich das erste Mal Eminem im Fernsehen ein Interview habe geben sehen, weil gab es ja vorher nicht. Jetzt 2026 könnte man sagen, das ist ja toll, das ist ja alles viel einfacher geworden, aber wenn etwas einfacher wird, dann machen es ja auch mehr. Das heißt, die TikToks, die du drehst, die Interviews, die du vermeintlich dir selbst gibst, die du dann in die Weltöffentlichkeit bringst, du brauchst keine Gatekeeper mehr wie Magazine, aber es gibt auch keine Einordnung mehr dadurch. Das heißt also, die Werkzeuge sind mehr geworden, aber gleichzeitig nutzen sie auch mehr und sind es dann eigentlich auch die richtigen. Wie kulturell wichtig ist dann eigentlich noch das Endergebnis?
Also, ich will da kurz mal mit einem Beispiel drauf antworten. Ich habe einen relativ erfolgreichen Song veröffentlicht letztes Jahr. Alle Risse heilen heißt der. Und der Chorus davon ist sehr viral gegangen. Und Leute haben zu mir gesagt, oh, ich freue mich so für dich, aber ich kann es nicht mehr hören. Ich skipp's weg. Und so, boah, das ist ja so omnipräsent. Und der Chorus stand schon, die Strophen aber noch nicht. Und ich habe mich zu Hause hingesetzt.
Moment. Als das Ding dann schon durch die Decke gegangen ist, stand nur der Chorus. Ja. Das heißt, dir war bewusst, dass der Chorus anscheinend geil ist. Das heißt, du hast dann schon Content rund um den Chorus gedreht.
Genau.
Okay.
Genau, ich habe den Content, den Chorus abgefilmt und habe es eins nach dem anderen rausgefeuert und die Strophen standen noch nicht. Und das Thema hätte auf diverse Arten bearbeitet werden können. Also es ist so, die Catchphrase ist, ich liebe Leben viel zu sehr, auch mit einem scheiß gebrochenen Herz. Und das trifft ganz viele Leute offensichtlich im Herzen. Das haben sich auch ganz viele tätowieren lassen. Und ich hätte da jetzt natürlich in den Strophen die Geschichte erzählen können von, Mann, da wären wir wieder bei den Wolken. Die Wolken waren so grau, aber jetzt scheint endlich wieder die Sonne. Und nach all dem, was ich erleiden musste, jetzt ist wieder alles gut. Ja, und ich habe mich dagegen entschieden und habe wirklich so ganz kleine Bilder aus meinem Leben in die Strophen geworfen. Und habe von so kleinen zwischenmenschlichen Begegnungen erzählt. So richtig Fragmente einfach. Ganz kleine Side-Stories. Habe mir ganz viel Mühe gegeben dafür und habe das auch in einem Rap-Attitude, auch wenn Melodie dabei war, irgendwie performt. Und ich saß letztens mit so einem Musikindustriellen zusammen, der auch ein Kumpel von mir ist, und wir haben über den Song gesprochen. Er sagt, ja, der hat ja so gut funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja, und bla bla bla, Strophen. Dann meinte er so, ach so, Strophen habe ich nie gehört.
Wirklich?
Ja, und ich war so, wie?
Okay.
Und er so, ja, ich kannte den Song ja schon von TikTok. Bin nicht einmal auf Spotify gegangen, habe mir den angehört. Und ich glaube, dass das relativ stellvertretend ist für ein Konsumverhalten, dem die Kultur egal ist.
Aber wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir? Du hast dein Herz in die Zeilen gepackt, du hast dir was überlegt, Storytelling. Und ich meine, ja, du hattest schon diesen Marketinggedanken, ey, die Hook ist es anscheinend. Deswegen hast du ja auch die gepostet.
Yeah.
Aber trotzdem gibt's ja ein großes Ganzes als fertiger Song. Was macht sowas mit dir?
Ja, am Ende könnte ich jetzt natürlich schmollen deswegen, aber so ist die Realität, ne? Und ich merke das auch bei mir selber. Also es ist jetzt nicht, er war jetzt nicht der Buhmann, ich merke das auch bei mir selber, dass ich dann vielleicht gar nicht mehr auf Spotify gehe und mir den anhöre, weil ich bin jetzt schon 100 Mal auf TikTok gehört.
Ja, aber eigentlich hast du ihn ja gar nicht gehört. Du hast ja nur Fragmente gehört.
Ja, das ist unglaublich. Aber deswegen, also ich schließe mich ein mit in das Konsumverhalten. Ja, das macht mich jetzt nicht traurig, ehrlicherweise. Aber es ist natürlich schon, es ist eher so, dass man sich denkt, ach krass, da muss man sich ja gar nicht mehr so viel Mühe geben für die Strophen. Die scheinen ja egal zu sein.
Wie hat sich dein eigenes Konsumverhalten in Bezug auf Musik verändert?
Naja, ich bin Teil des Problems. Also ich höre einen Song auf Social Media und nutze noch diese Funktion zu Spotify hinzufügen, dann ist der mein Lieblingssongs. Und wenn ich Auto fahre, dann höre ich meine Lieblingssongs.
Und checkst du manchmal erst bei der Hook, dass das überhaupt der Song ist und fragst dich vorher, was höre ich hier eigentlich gerade?
Genau, ganz genau so, ja. Mhm. Ja.
Das heißt, Musik entdecken funktioniert bei dir dann heute über TikTok?
Ja, und Instagram. Und ab und zu, wenn ich bei meinem Kumpel Okan mal im Studio bin, zeigt er mir einen Song, über den ich wahrscheinlich nie auf TikTok gestolpert wäre, weil er mich vielleicht nicht aufgrund seiner Catchiness direkt anzeigt, und dann denke ich, oh, das ist aber ein schöner Song. Und dann packe ich den auch in meine Playlist. Also es gibt auch die noch organische Momente, wo man auf Musik hingewiesen wird. Aber ja, das meiste tatsächlich unter irgendwelchen Reels oder TikToks.
Aber es ist eigentlich auch spannend, wenn man sich überlegt, ne, dass du auf TikTok von heute auf morgen, und ich vergleiche jetzt Erfolg mit Reichweite, ja, können wir gleich noch drüber sprechen, was Erfolg eigentlich bedeutet, aber erfolgreich werden kannst, von jetzt auf gleich, ich poste mein allererstes Video und bin damit wahnsinnig erfolgreich und das ist der Song. Und Leute kriegen mich, obwohl ich Newcomer bin, nur dann mit, wenn etwas eigentlich schon Mainstream ist. Das heißt, es gibt eigentlich gar nicht mehr die klassische Leiter, dieses, ich mache irgendetwas und das interessiert erstmal niemanden außer mich selbst. Und dann interessiert es ein paar Leute mehr und dann wieder ein paar mehr. Und ja, meinetwegen gibt es den viralen Hit oder das Radio-Placement, was dich durch die Decke schießt. Und ja, wir haben es Ende der 90er Jahre ja auch erlebt. Britney Spears, Christina Aguilera, NSYNC, Backstreet Boys. Ich will nicht sagen, dass sie nicht viel Arbeit reinstecken mussten, aber der Werdegang war natürlich ein anderer als beispielsweise bei Metallica oder Nirvana. Ja, dieses, ich fange in der Garage an und spiele in irgendwelchen dreckigen Clubs und dann sagt irgendwer, cool. Das heißt, das Momentum von heute auf morgen zum Star gab es früher sicherlich auch, aber die Zeitspanne dieses Momentums ist viel, viel kleiner geworden. Fragt man sich dann selbst noch, wie Musik angenommen werden kann? Arbeitet man nur noch an diesem einen viralen Hit oder schafft man irgendwie für sich noch so ein, so ein Spagat zwischen dem eigenen Anspruch. Anders gefragt, was ist dein persönlicher Anspruch? Jetzt gar nicht als Songwriter, das ist mir schon bewusst, dass du den Leuten einfach im Endeffekt am besten einen Hit liefern möchtest. Und für dich möchtest du das sicherlich ja auch. Aber wie ist dein eigener Anspruch 2026 an deine eigene Musik?
Na, ich habe mich einfach dafür entschieden, fernab von dem nicht um jeden Preis, zu sagen, ich bringe das raus und poste das im Internet, für das ich gekannt werden will. Und nicht das, was potenziell funktioniert. Natürlich lässt man das mit einfließen, dass man so, wenn man es schafft, ein, zwei Worte umzustellen und dann ist es eventuell zugänglicher für andere, dann finde ich, ist es absolut in Ordnung. Aber ich glaube, ich kann nur mental stabil bleiben, wenn ich das mache, was ich selber gut finde. Weil würde ich das machen, was andere gut finden und dann wird es nicht erfolgreich, das wäre, glaube ich, für mich so noch schlimmer als.
Ich glaube, das verwirrt auch so eine Künstlerpersona total. Ich habe doch jetzt schon gemacht, was ihr wollt.
Ja, genau.
Das denn jetzt nicht?
Wenn ich aber einfach das mache, was mich selbst emotionalisiert und wenn ich im Studio stehe und mir gegen den Kopf schlage, weil ich nicht fassen kann, wie geil das ist. Und wenn ich das im Auto höre, 4 Wochen vor der VÖ und jedes Mal mitschreie bei meinen eigenen Songs und es dann rausbringe und es funktioniert nicht, dann denke ich mir, ah, schade. Aber es war für mich ein schönes Erlebnis. Und das ist eigentlich die einzige Regel, an die ich mich halte. Und natürlich, ich habe dieser Song letztes Jahr ist so viral gegangen, weil ich das unter so ein witziges Video gepackt habe, den Song, wo ich so durch so einen Blitzer fahre und mir davon die Laune verderben lasse. Und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass es viral gegangen ist. Also solche Sachen kann man auf jeden Fall machen, solange das Grundprodukt, der Song, das ist, was ich machen will. Und wenn man das irgendwie gedribbelt bekommt, dann ist das für mich die einzige Lösung, wie man es quasi machen kann.
Ich glaube, du hast einen verdammt anstrengenden Job.
Ultra anstrengend, aber bei all der Nörgelei darf man nicht vergessen, ich habe Sommer letzten Jahres ein Camp für mich gemacht. Das heißt, ich habe mal Songwriter und Produzenten für mich eingeladen, was auch ein total neues Erlebnis für mich war. Und wir saßen in Brandenburg auf einem alten Bauernhof, der zum Studio umgebaut wurde, auf einem Riesengarten, auf einer Riesengartenfläche unter einem Baum und haben dort so eine mobile Working Station aufgebaut. Also wir hatten dort Laptop, Boxen, Gitarre, Mikrofon und so weiter. Und wir saßen mit 5 Jungs um 12 Uhr mittags an einem Montag bei 28 Grad unter diesem Baum und haben Musik gemacht, während Hagen, der Koch, schon unser Mittagessen vorbereitet hat, hinten im Schuppen. Und da war ich so, Jungs, mal ganz kurz, können wir uns gerade mal ganz kurz daran erinnern, es ist ein Werktag und das hier ist unser Beruf. Und dann waren alle so, oh, stimmt, das ist heftig. Und da muss man sich einfach dran erinnern, weil ich bringe einen Song raus, der hat 100.000 Hörer in den ersten paar Tagen und ich denke mir, ah Mann, ich wollte doch, dass der 1 Million Hörer hat. Und wenn man sich nur darauf konzentriert, dann ist es ein Scheißjob. Und wenn ich nur denke, Mann, wenn ich nicht jeden Tag 3 TikToks poste, dann kann ich niemals die Uber Arena spielen. Wenn ich mich nur darauf konzentriere, dann ist es ein Scheißjob. Wenn ich aber Spaß dabei habe, einen TikTok zu drehen und vielleicht nur einmal die Woche poste und das erreicht nur ein paar Leute, die dann aber auf mein Konzert kommen, ist es ein herrlicher Job. Also es ist wirklich alles eine Perspektivfrage und man darf nicht vergessen, wie viele Leute gerne Musik machen würden beruflich und ein paar Leute, die ich kenne und ich, wir machen's. Und das ist also wenn ich mir das ins Gedächtnis rufe, dann bin ich sehr, sehr dankbar und jegliches Beschweren ist überflüssig.
Das ist übrigens die Stelle, an der man diesen Podcast, wo auch immer man ihn hört oder sieht, auch gerne abonnieren kann. Bing. 5 Sterne hinterlassen, positives Feedback, all diese Dinge, die man so auf Social Media machen kann und tut, das würde mir persönlich sehr viel bedeuten. Aber jetzt mal ein bisschen Spaß beiseite, wobei macht das natürlich auf jeden Fall. Aber
es ist auch der Moment, wo ich mein Frühstück noch zu mir nehme. Ich hoffe, ich habe es kennt.
Das ist ein flüssiges Frühstück. Sag kurz, was du trinkst. Banane, Erdbeere wahrscheinlich, ne?
Banane, Erdbeere, viel Protein.
Ah, sehr gut, so muss das sein. Kannst du heute noch Fan sein?
Ja, definiere mal Fan sein.
Ein Künstler oder eine Künstlerin, eine Band hören und alles, was sie veröffentlichen, verfolgen, dauernd hören, auf die Konzerte gehen, abfeiern. Oder anders gefragt, gibt es einen weiteren Drake?
Ey, Drake ist durch für mich, sag ich dir, wie es ist.
Ja? Kein Bock auf Iceman?
Oh, Bro. Also Drake war ja für mich wirklich life-changing insofern, dass amerikanischer Rap für mich immer ein bisschen ein staubiges Image hatte. Überzeichnet gesagt habe ich immer so alte Männer in Tarnjacken vor so einer brennenden Mülltonne gesehen, wenn ich Rap gehört habe. Und der war der Erste, der aus so einer Mittelschicht kam und über seine Emotionen und seine Girl-Issues gesungen hat. Und wie gesagt, ich bin eine Popsau. Also all das hat ganz viel mir aufgemacht. Der war für mich immer der Goat. Und der wird mir ein bisschen zu corny in letzter Zeit. Also ich war auf einem Konzert von ihm in der Uber-Arena. Das war cool, also es war entertaining. Aber es war halt eher entertaining als kulturell wertvoll. Und deswegen ist Drake für mich gerade ein bisschen durch. Jemand, der mir ein ähnliches Gefühl gibt, wo ich nicht fassen kann, wie krass es ist, ist Bad Bunny. Der ist von seinem ganzen Look, von seinen Visuals, auch von seiner Andersartigkeit in der Soundwahl. Er hat ja sehr viel kulturell für Puerto Rico gemacht, nicht nur durch die Themenwahl, sondern auch durch die Auswahl der Instrumente, seine Melodieführungen, auch seine Lyrics, wenn man sich die mal bei Genius übersetzen lässt. Da ist mir wirklich eine Synapse geplatzt, als ich mich damit beschäftigt habe. Und da fieber ich wirklich jedem Song entgegen. Und
dem Super Bowl-Auftritt in einigen Wochen.
Dem Super Bowl und auch dem Köln-Konzert dieses Jahr. Ja, der ist auf jeden Fall jemand, den finde ich ultra spannend. Und gleichermaßen lustigerweise auch spanisch sprechende Rosalía.
Verstehe ich. Sitzt man dann trotzdem als Künstler wie du, der für sich selbst Kunst macht, der für andere Leute Kunst schafft, mit einem Stift und einem Zettel da und schreibt sich so Dinge auf, die er bei anderen sieht? Analysierst du also sehr stark?
Ja, das schon. Also um nochmal den Bogen zu schlagen zu diesem erfolgreichen Song von mir, Alle Risse heilen, der ist sehr Bad Bunny inspiriert. Weil ich auf einmal gemerkt habe, Leute in meinem Umfeld singen auf einmal spanische Sachen. Ich bin so, hä, seit wann kannst du Spanisch? Ja, das neue Bad Bunny Album. Ich war so, hä? Was ist das denn? Und ich hab's erst, dachte ich, was wollt ihr mit dieser komischen Musik und warum Spanisch? Und dann habe ich mich damit befasst und dann bin ich einmal in die Welt eingetaucht. Und da habe ich zum Beispiel mir das komplette Album übersetzt auf Deutsch. Also es geht mit zwei Mausklicken, es klingt jetzt, als hätte ich studiert.
Hast du jemanden dafür beauftragt?
Und fand teilweise die Bilder, die er zeichnet, ja, in seiner Sprache so krass und die waren irgendwie auch fernab von meiner eigenen Lebensrealität. Das hat mich sehr, sehr stark inspiriert. Und es ist auch so, die romantische, das hat Benjamin von Stuttgart-Barre letztens in einem Interview erzählt, die romantische Ansicht von einem Autoren ist ja, man sitzt und wartet auf den Musenkuss, aber der kommt einfach, also der kommt sehr, sehr selten. Und die Realität ist, du musst dich hinsetzen wie bei einem Bürojob und du musst die Kreativität forcieren. Und das geht natürlich durch Stille und Nachdenken, aber am besten geht es einfach durch Konsumieren, durch Input, Lesen, Bücher, Filme und vor allem Musik hören. Also manchmal sitze ich auch in Sessions für andere KünstlerInnen und wir haben keine Ahnung, worüber wir schreiben sollen. Und ich gehe einfach durch New Music Friday International und lese mir Songtitel durch. Und dann denke ich so, oh, das ist ein spannender Titel. Und dann geht was los, irgendein kognitiver Prozess und dann komme ich auf was ganz anderes. Aber ja, wenn ich nicht weiß, worüber ich schreiben soll, höre ich Musik, lese ich Lyrics.
Gab es zuletzt irgendeinen Film, eine Serie, ein Kleidungsstück, ein Sportereignis oder sonst irgendwas, was dich so beeinflusst bzw. positiv inspiriert hat, dass du gesagt hast, das kann ich nutzen, daraus kann ich was machen?
Es sind dann eher so kleine Sachen. Ich habe jetzt eine Netflix-Serie geguckt, His and Hers, gerade neu draußen. Und dann sagt er irgendwie jetzt, irgendwie sowas zu seiner Ex-Frau, we can't even coexist. Und dann bin ich einen Tag später im Studio und hab dann die Zeile, ich wär gerade so gern bei dir, doch wir können nicht mal coexistieren. Und das ist dann ein Teil vom Refrain geworden.
Aber geplant oder weil es in deinem Unterbewusstsein war?
Nee, ich habe mir das aufgeschrieben. Ah, das also wann immer ich was aufschnappe, was mich inspiriert, dann schreibe ich das auf. Oder ich habe Silvester verbracht mit einem Kumpel und da kommt jemand rein und er sagt so, guck mal ihn an, jeder Schritt ein kleiner Walzer. Und er ist so, schön. Was hast du gerade gesagt?
Das ist schön.
Und er so, hä, sagt man das nicht so?
Ich war so, sagt man wer?
Ich war so, keine Ahnung, ich habe es noch nie gehört, aber ich pack's mir sofort in meine Notizen und ich bin mir sicher, dass dann irgendwann dieser Song kommt, wo ich sage, wie du in den Raum kommst, jeder Schritt ein kleiner Walzer. Und das sind eher so Sachen, die mich im Alltag inspirieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dieser Film hat mich dazu inspiriert, ein Album zu schreiben oder so. Das sind eher so kleine Mikromomente.
Liegt vielleicht auch daran, weil wir mittlerweile so überflutet werden. Das klingt jetzt immer sehr negativ. Ich will das gar nicht unbedingt negativ frame, weil es passieren ja total viele tolle kreative Sachen. Ganz viele tolle kreative Menschen haben ganz viel tollen kreativen Spielraum auch durch all das, was wir mittlerweile an Plattformen haben. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass so viel passiert, man nicht mehr sagt, ich freue mich jetzt schon auf das Album und das ist dann das Einzige, ich freue mich jetzt schon auf den Kinofilm und das ist das Einzige, sondern man immer wieder, naja, dann eben viel getriggert werden kann von diesen kreativen Dingen?
Ja, ich glaube, vielleicht gibt es da keine Allgemeingültigkeit. Also ich freue mich zum Beispiel sehr auf diesen, wie heißt der, nicht Marty McFly, aber dieser neue Tischtennisfilm von Timothy Mamame, Timothy Ballabé.
Timothy Chalamet.
Wo ich denke, boah, da ist so viel passiert im Vorhinein. Die haben die Promo so geil gestrickt, so spannend mit diesem Jacken-Release, mit diesem Zoom-Call, den er da gemacht hat mit seinen Mitarbeitern, wo er dann sich Promostrategien überlegt hat, wie man den Film gut bewerben kann, ja, und so weiter.
Zum vermeintlicher Call, genau. Der dann einfach umgesetzt war. Ja, Marty Supreme hat das Marketing Marty für Supreme. Filme auf jeden Fall ordentlich gepusht.
Genau. Definitiv. Und, ja. Da sind alle ultra heiß drauf, den zu sehen. Aber wahrscheinlich wären sie das auch nicht, wenn diese Promo nicht vorangegangen wäre, die über Social Media stattfindet. Also ich glaube, um deine Frage zu beantworten, es gibt schon diese kleinen Kirschen, die man sich rauspickt, auf die man sich freut. Aber ich glaube auch nur, wenn vorher die Produzenten dieses Produktes es geschafft haben, aus dieser unglaublichen Masse herauszustechen und auch ein Interesse zu generieren auf dieses Produkt.
Wäre es dann nicht wiederum eigentlich mal ganz spannend, tief einzutauchen und dann meinetwegen in diese Welt von YouTube, Spotify, hast du nicht gesehen, so wie früher analog in einen Plattenladen zu gehen und einfach mal wieder nach Sachen zu gucken, von denen man noch nie irgendwas gehört hat, wo man einfach auf X klickt und bei Y landet?
Aber wann?
Das ist die andere Frage.
Sag wann. Gerne, aber also meine Lebensrealität lässt es nicht zu.
Okay. Deine? Ich versuch's, aber ich gebe dir recht. Es ist natürlich auch eben viel an Dingen, die Zeit frisst. So, das definitiv. Bad Bunny, Marty Supreme, was gibt's noch, auf das du dich 2026 freust?
Rosalia-Konzert, habe ich ja auch Tickets.
Stimmt, Rosalia.
Ich glaube, das sind die drei die kulturellen Dinge, auf die ich mich freue aktuell.
Wenn man dann aber trotzdem mal eine Minute frei hat, ist es dann so, dass du den versuchst zu beschützen, diesen Moment der Ruhe, oder kommt der Moment, wenn der Moment kommt? Bedeutet also, du hast dir eigentlich vorgenommen, jetzt irgendwie Freizeit zu haben oder ein bisschen Urlaub gefahren oder was auch immer, aber merkst plötzlich, da kommen die Ideen. Vielleicht ja sogar auch durch den Urlaub oder durch das Momentum, oder ich glaube, das kennen wir beide auch, manchmal einfach stumpfweg an die Decke starren für eine halbe Stunde hilft auch ganz gut, um wieder kreativ zu werden. Also nutzt du den dann?
Also das kommt tatsächlich bei mir hauptsächlich vor, wenn ich nach der Sauna im Hammam liege und kein Handy in meiner Nähe ist.
Überentspannung auf jeden Fall.
Da kommen wirklich Gedanken in meinen Kopf. Die ist unbezahlbar. Aber wenn ich mich zum Beispiel in eine Urlaubssituation begebe, dann lasse ich eigentlich gar nicht Ideen zu. Also dann, weil der Kopf rattert ja die ganze Zeit. Man versucht ja alles, was man sieht und hört, direkt in Zeilen und Ideen zu verwandeln. Und wenn ich es schaffe, in einen Urlaub zu fahren, dann, und da am Strand liege, dann denke ich nicht über einen Song nach. Dann kann ich das wirklich auch mein Job sein lassen. Auch ich versuche auch mit Freunden so wenig wie möglich darüber zu sprechen. Also zieht sich in meinem Bauch zusammen, wenn wir irgendwo beim Dinner sitzen und jemand sagt, so, und nächste Single kommt. Ich hab's gerade vergessen. hatte es gerade vergessen.
Ich habe drei Momente. Wenn ich Pizza esse, weil ich mich dann irgendwie auf den Genuss der Pizza konzentriere. Wenn ich unter der Dusche stehe, weil das, was man unter der Dusche macht, ist halt einfach auch so ein Ablauf an Dingen, da muss man sich nicht drauf konzentrieren. Und wenn ich mich sehr drauf konzentriere, mich nicht drauf konzentrieren zu wollen. Das bedeutet also, mich in eine Situation zu versetzen, in der ich eigentlich gar nicht möchte, da kommt das meiste. Und dann legt sich bei mir so ein Schalter um, in dem ich sage so, dann jetzt aber. Den hatte ich vor ein paar Tagen tatsächlich, ich saß abends, ich hatte schon fast Essen bestellt, hatte mich schon auf das gefreut, was gleich im Fernsehen läuft. Ich glaube, es war irgendwie irgendeine Sportübertragung. Und genau in diesem Moment, wo ich eigentlich schon den Laptop zuklappen wollte, kam etwas. Mhm. Und ich war so, das ist aber dann jetzt der Moment. 3 Stunden später war das Essen gefühlt kalt und die Sportübertragung war durch. Aber ich habe mich trotzdem sehr glücklich darüber gefühlt, dass ich diesen Moment nutzen konnte. In welchem dieser Momente siehst du dich?
Ich sehe mich sehr in dem Moment, dass die Idee kommt, kurz bevor man los muss. Das hatte ich gerade, wie das Laptop zuklappen, Essen kommt. Da wäre wahrscheinlich auch der Moment bei mir, wo eine Idee kommt und wo man denkt, fuck, ich habe gar keine Zeit jetzt gerade. Das kenne ich schon auch sehr gut.
Was braucht ein erfolgreicher Hit 2026 dann aus deiner Sicht?
Wenn ich das wüsste. Ja, es ist, also es, man kann es nicht mehr sagen. Es gibt keine Chance im kreativen Prozess, etwas in irgendeine Richtung zu verändern, um vorauszusagen, das wird ein Hit.
Ist es dann am Ende des Tages diese Mischung aus dem technischen Verständnis für Dinge? Also ja, es gibt ja Noten, die funktionieren und es gibt Abfolgen und Textzeilen und so etwas, also ein technisches Handwerk muss ja da sein, aber der Rest ist dann Bauchgefühl, weil mir ist das gerade so im Kopf geblieben, als du eben meintest, du hast diese Textzeile, der Hook deines erfolgreichen oder erfolgreichsten Songs des letzten Jahres unter ein Video gelegt, was ja profaner fast nicht sein könnte. Du wurdest geblitzt und jetzt machst du eine Story raus, dabei hat das ja tendenziell so erstmal gar nichts damit zu tun. Ist es dann dieses Bauchgefühl, was man nicht erklären kann, wo man sich denkt, so, das passt. Und das wird schon, das wird funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, bedeutet funktionieren in erster Linie, es hat sich gut für mich angefühlt.
Ich glaube, dass, also, nee, ich nicht glaube, ich bin mir sicher, dass einfach die Vermarktung des Produkts mittlerweile wichtiger ist als das Produkt. Und im kreativen Prozess können wir alles einfließen lassen, was wir über Songwriting wissen. Alles einfließen lassen, was uns bewegt, in der Hoffnung, dass es auch andere bewegt. Wir können auch moderne Elemente einfließen lassen, die vielleicht in letzter Zeit ganz gut funktioniert haben, klanglich. Aber dann geht es darum, das so zu vermarkten. Das ist, glaube ich, und das ist das Allerwichtigste, den Leuten nicht mehr vorkommt, als würden sie verarscht werden. Warum mein Song so gut funktioniert hat mit diesem Blitzer-Video, ist, dass ich nicht da stand und meinen Song promotet habe, sondern die Leute haben sich in dieser Blitzer-Situation wiedergefunden und haben es weitergeschickt und haben dann gedacht, was liegt da eigentlich für ein Song drunter? Und dann kamen die Kommentare, was ist das für ein Song? Was ist das für ein Song? Was ist das für ein Song? Und wenn ich nur da gestanden hätte und gesagt hätte, ich liebe Leben viel zu sehr, bin ich mir sicher, dass das nicht zu so einem Erfolg geworden wäre. Was mich dazu bringt, zu der Annahme, dass die Authentizität oder die der Witzfaktor oder die Relatability, mir fehlt gerade das deutsche Wort, sorry, I'm sorry international, dass das das Wichtigste ist, wie Leute sich identifizieren können mit einem Musikstück.
Die Menschen wollen am Ende des Tages immer noch den Menschen.
Ja.
Olsen, schön, dass du zu Gast warst. Wir haben über Musikbusiness, über Musikkultur, über deine Musik und all das gesprochen, was in diesem riesigen Feld stattfindet. Ich finde es wahnsinnig spannend, dir zuzuhören, diesen Deep Dive mit zu verfolgen. Vielen lieben Dank. Ganz viel Erfolg für 2026. Alle Songs, die du entweder für andere machst und ich werde es raushören, als auch die Songs und Veröffentlichungen, die du für dich selbst planst. Ich bin sehr gespannt, freue mich sehr. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich ganz toll gefreut und dir auch ganz viel Erfolg mit diesem herrlichen Format. Abonniert es.
Definitiv. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.